Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde an dem letzten Sonntag im August. Gestern hat die dritte Bibelkurswoche begonnen, in Villingen diesmal. Und wir sind einfach dankbar, wenn Sie mit dafür beten. Es sind ja so eine ganze Reihe Leute, ich habe was gehört von über 60 und es ist doch einfach wichtig, dass etwas geschieht, dass das Wort Gottes redet. Wenn Sie es im Gebet begleiten, danken wir Ihnen. Und jetzt singen wir miteinander aus dem grünen Liederbuch Nummer 44. Lob meine Seele den Herrn. 44, und da sehen Sie zwei Blöcke. Und immer eine Zeile vom ersten Block und eine Zeile vom zweiten Block gehören zusammen. Sonst denken Sie, komisch, ich komme gar nicht mit. Ja? Loben tut doch einfach immer gut. Und jetzt grüße ich Sie mit dem Wochenspruch. Da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir so von Herzen danken, dass du Herr bist, Herr über diese chaotische Welt und dass du dieses versprochen hast, das, was geknickt ist, das zerbrichst du nicht. Und das, was nur noch glimmt, das vermagst du zu neuer Flamme anzufachen. Damit wollen wir rechnen in unserem Alltag. Und wir bitten dich jetzt, dass du mit uns redest, dass du alles Hindernde eigene wegnimmst, dass du dir Bahn brichst bei uns und dass du uns segnest. Amen. Wir singen noch einmal ein Lied aus dem grünen Liederbuch Nummer 3. Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre. Nummer 3. Ob Sie da auch gerne wären? Kristallklares Wasser. Wasser der Adria in Kroatien. Im April dieses Jahres waren wir wieder dort, Schwester Antje und ich, im Haus des Christusbundes in Srikvinica. Es ist ein großes Haus, das den Sommer über von deutschen Gästen belegt ist und im Winterhalbjahr steht es den einheimischen Gruppen zur Verfügung. Seit 2011 halten wir dort fast jedes Jahr Bibeltage. Eingeladen wird über das auf Kroatisch übersetzte Heft Zeit mit der Bibel. Hier habe ich nur ein altes Bild. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie bei Ranka dieses Heft liegen. Das ist in den Bergen Richtung Bosnien. Und Stana verteilt diese Hefte, so wie viele in Kroatien diese Hefte abonnieren und verteilen. Hier nur über Zeit mit der Bibel, so nennen es die Kroaten, wird eingeladen für diese Bibeltage und natürlich auch von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das neue Übersetzungsteam für Zeit mit der Bibel aus Umag, Istrien, Ivana, Josip und Andrea. Also der Josip ist der Vater und seine zwei Töchter. Die übersetzen es mit großer Freude. Und ab und zu hilft auch Esther Knissewitsch noch mit der ja eigentlich alles angefangen hat. Und so trafen sich auch dieses Jahr Teilnehmer aus Kroatien, aus Umag, Rijeka, Karlobag, Zagreb, Sisak, Glina, Karlovac und noch anderen Orten. Aus Slowenien, vor allen Dingen aus Ljubljana. Und dann auch aus Österreich kommt jedes Jahr eine große Gruppe aus Klagenfurt. Sie kommen alle mit großer Freude und voller Erwartung. Manche kennen sich schon, weil sie jedes Jahr dabei sind. Und es kommen auch immer wieder neue dazu, die dann einfach so mit hineingenommen wird. Aber nicht die Adria lockt, könnte man ja denken, sondern das Wort Gottes, die Gemeinschaft. Sie leben alle dort in der Diaspora, also in der Minderheit. Und wenn dann solche gemeinsamen Tage angeboten werden, dann sind sie so voller Freude. Wir sind da nicht nur am Vormittag beieinander, sondern auch am Nachmittag. Ab 16 Uhr geht's weiter bis zum Abendessen, auch bei schönstem Wetter. Und ich habe immer wieder gestaunt, sie waren vollzählig, das war nicht so, ach, heute ist so schön, können wir nicht das ausfallen lassen. Nein, das war überhaupt keine Frage. Sehr aufmerksam und konzentriert verfolgten sie die Bibelarbeiten und manche hätten am liebsten immer weiter zugehört, hätte man gar nicht Schluss machen sollen. So groß war das Verlangen nach dem Wort. Ja, und ein fast aktuelles Gruppenbild, einige von den Teilnehmern, die dieses Jahr dabei waren, wir waren zum Schluss über 80 Leute, und unser Thema war Kinder des Lichts, Kinder des Tages, und ich möchte Ihnen davon etwas weitergeben. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Kinder des Lichts, Kinder des Tages, wo kommt das denn in der Bibel? Da hat man schon ein wenig Schwierigkeiten. Aber wir finden es in einem Brief, in dem ersten und ältesten Brief an eine Gemeinde, die der Apostel Paulus geschrieben hat, mit seinen Mitarbeitern Silvanus und Timotheus. Und er wendet sich an die, die Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus gehören. So heißt es in einer Übersetzung. In einer anderen, die in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus geborgen sind. Und nochmal eine neuere Übersetzung. Die ihr im Kraftbereich von Gott, dem Vater und von Jesus, dem Messias und Herrn, lebt. Mich hat das einfach sehr fasziniert. Da sind junge Christen Und er wendet sich an sie und sagt, ihr gehört Gott und Jesus Christus. Ihr seid geborgen in Gott und Jesus Christus. Ihr lebt im Kraftbereich von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Ja, was war das nur für eine Gemeinde? Dieser Brief wurde etwa circa 50 nach Christus geschrieben. Und wenn man da mal rechnet, es waren nicht einmal 20 Jahre vergangen, seit Jesus Christus auf Golgatha starb, auferstand und gen Himmel fuhr und damit sein Erlösungswerk vollbrachte. Und doch gab es schon eine Gemeinde drüben am Rande des europäischen Kontinents, viele hundert Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie bestand jetzt vielleicht ein Jahr. Und sie bildet das Wunder der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal so gesehen haben, dass die Gemeinde ein Wunder ist. Hier war es Ihnen klar. Oh, ein Wunder. Gemeinde im Griechischen Ekklesia, zu Deutsch die Herausgerufenen. Gemeinde bilden die, die herausgerufen wurden, aus so einer Menschenmenge heraus, aus einer brodelnden Hafenstadt mit ihrem Glanz und ihrem Elend. Ja, es ist Thessalonich oder Thessaloniki, von der wir hier reden, und es soll damals schon 200.000 Einwohner gehabt haben. Kann man sich fast nicht vorstellen. Herausgerufen, erwählt, von Gott geliebt, so heißt es im ersten Thessalonicher Brief. Und das war diese ganz neue Botschaft. Wer hatte das schon einmal gehört? Ja, später sagte Paulus ihnen sogar zu, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages, alle, die ihr zu der Gemeinde gehört. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Herausgerufen aus Nacht und Finsternis, aus dem römisch-griechischen Götterglauben, eine lebendige Gemeinde Jesu Christi, Männer und Frauen, Alte und Junge, Juden und Griechen, die an den Gott Israels glaubten, vornehme und einflussreiche Frauen. Sie wurden eine Gemeinde mit Strahlkraft. Wie kam es dazu? Auf seiner zweiten Missionsreise waren Paulus und Silas nach Philippi gekommen. Sie verkündeten einer Handvoll Frauen an einer jüdischen Gebetsstätte die Botschaft von Jesus Christus. Und dann heißt es so schön in der Apostelgeschichte, und Gott tat Lydia das Herz auf, die erste Christin in Europa. Aber der Widerstand kam bald. Paulus und Silas wurden von den Behörden ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, dann wieder freigelassen. Das können Sie alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Und dann zogen sie weiter und ließen eine kleine Schar Christen zurück. Sie zogen auf der Via Egnatia, der großen römischen Handelsstraße, die den Osten des Reiches mit dem Westen verband, und wanderten weiter nach Südwesten und gelangten über Amphipolis und Apollonia zu dieser bedeutenden Handels- Metropole Thessaloniki. Ich weiß nicht, ob es so zu sehen ist, da ist so eine rote Linie, die so quer über Griechenland geht. Das ist die Via Ignatia. Circa 150 Kilometer lagen hinter Paulus und Silas. Die Auspeitschung hatte ihre Spuren hinterlassen. Doch innerlich waren sie ungebrochen. Voller Freude brannten darauf, auch in dieser Stadt das Evangelium zu verkünden. Ja, und die beste Möglichkeit war ja immer dies, das war so die Angewohnheit der Apostel. Sie suchten die Synagoge auf. In Thessaloniki gab es eine ganz große Synagoge. Man vermutet, dass das eine Synagoge war für die ganze Umgebung und dass da am Sabbat die Juden von überall herkamen. Wenn wir nochmal denken, Philippi hatte keine Synagoge, die hatte nur eine kleine Gebetsstätte am Wasser. Ja, Paulus und Silas gingen in diese Synagoge, um ins Gespräch zu kommen. Denn jeder Erwachsene durfte sich an den Lehrgesprächen über einzelne Schriftstellen beteiligen und seine Meinung sagen. Welch eine Gelegenheit für Paulus, hier auf Jesus Christus, auf den schon im Alten Testament verheißenen Messias hinzuweisen. Das war natürlich eine neue Ansicht der Schriftauslegung und wurde sicher eifrig diskutiert. An drei Sabbaten war es Paulus möglich, das Evangelium dort zu verkünden. Dann schieden sich die Geister. Die Juden blieben zum größten Teil reserviert, aber die gottesfürchtigen Heiden öffneten sich für das Evangelium. Es bildete sich eine kleine Gemeinde und vermutlich hat Paulus und Silas sie auch unter der Woche unterwiesen. Wie lange, wissen wir nicht. Dann wurden die Juden so eifersüchtig, dass sie das unterbanden. Und sie kamen mit einer großen Anschuldigung. Das sind die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen. Sie setzen sich über alle Verordnungen des Kaisers hinweg und behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, der wahre König, nämlich Jesus. Das war gefährlich im Römischen Reich. Und so verwirrten sie die Volksmenge und die Stadtoberen. Und noch in derselben Nacht schickten die jungen Christen Paulus und Silas weiter nach Beröa. Dort nahmen die Juden sie mit großer Bereitwilligkeit auf. Aber Paulus machte sich Sorgen um die jungen Christen in Thessaloniki. Und so kam es zu diesem ersten Brief. Und in diesem Brief erfahren wir, was diese Gemeinde so besonders machte. In Thessaloniki war etwas geschehen. In dieser Stadt hat sich etwas ereignet. Der Besuch der Apostel und seiner Gefährten war nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen. Er hatte tiefe Spuren hinterlassen. Spuren, die nicht so rasch ausgelöscht werden konnten. In ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia, römische Provinzen im südlichen und nördlichen Teil Griechenlands, da sprach man davon, was sich hier ereignet hat. Und Paulus, der ja weitergezogen war, wurde immer wieder angesprochen und merkte, hoppla, die Leute reden ja von Thessaloniki. Hier war etwas geschehen. Und jetzt singen wir miteinander dieses Lied, Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ich hoffe, Sie können es lesen. Ja? Ja. Ja, aber was war eigentlich geschehen? Paulus erklärt es so: Unser Evangelium ist bei euch gewesen. Genauer heißt es eigentlich, unser Evangelium geschah unter euch. Die Verkündigung des Evangeliums, das war keine Informationsveranstaltung. Sie ereignete sich. Nicht allein im Wort, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in voller Fülle. Wir wissen nicht, was Paulus im Einzelnen geredet hat, aber so schrieb er etwa ein Jahr später: Unser Evangelium ist bei euch gewesen. Das Evangelium ist die wichtigste Botschaft Gottes an den Menschen. So hat man Markus Rode gesagt von Open Doors. Die wichtigste Botschaft Gottes. Haben wir sie vernommen? Frohe Botschaft. Euangelion hatte er gebracht. Gnade, Rettung, Hilfe und Trost. Es sind nicht nur die Worte, die Paulus weitergab. Es lag in der Kraft seiner Botschaft etwas, das die Menschen aufhorchen ließ, ihre Herzen anrührte. Viele waren bis ins Innerste getroffen. Der Heilige Geist gebrauchte die Worte des Paulus und sie wurden zum lebendigen Ruf Gottes. Aber es ist noch mehr geschehen. Der Ruf Gottes war nicht nur ergangen, er ist auch gehört, verstanden worden. Ihr habt das Wort aufgenommen. Und das ist wie ein Jubel im Herzen des Paulus, wenn er daran denkt. Dann sieht er diese Männer und Frauen von Thessaloniki noch vor sich. Wie haben sie zugehört? Das Wort aufgesaugt wie ein trockener Schwamm. In Klammern so ähnlich haben wir es in Kroatien erlebt. Wie ein trockener Schwamm das Wort aufgesaugt. Erstaunlich. Es war doch eigentlich eine fremde, anstößige Botschaft. Torheit für griechisches Denken. Ärgernis für jüdische Ohren. Es beschäftigte nicht nur die Ohren des Hörers, der Hörer, sondern die ganze Existenz des Menschen. Man hört ja immer wieder, dass manche sagen, oh, diese Predigt war super. Oder diese Evangelisationsvorträge, da gehe ich gerne hin und das höre ich. Und sie bewegen Gedanken und Gefühle. Aber das eigentliche, wirkliche Annehmen, wie es dann in Thessalonicher 2 heißt, annehmen nicht als Menschenwort, als eine Lehre von Menschen, sondern das als das, was es tatsächlich ist, nämlich Gottes Wort. Das war entscheidend. So haben sie es angenommen. Sie haben gemerkt, Gott redet. Gott redet zu mir. Und dann schreibt Paulus, und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Seit ihr glaubt, seid ihr vertraut. Haben sie die Kraft dieses Wortes schon erlebt? Der, vielleicht haben manche von ihr gelesen, eine Muslima in einem streng muslimischen Staat in Südostasien, tat von klein auf alles, was man von ihr erwartete. Sie hielt alle islamischen Regeln. Sie fastete schon als 6-Jährige. Mit 12 Jahren konnte sie den ganzen Koran auswendig. Und ihr tiefster Wunsch war, Allah möge mit ihr zufrieden sein. Als Dea 15 Jahre alt war, wurde ihr Leben zerstört. Sie wurde von einem sehr angesehenen Mann vergewaltigt. Dea wagte nicht, irgendeinem davon zu sagen. Keiner würde es ihr glauben. Jeder würde ihr die Schuld geben. Und dann wurde sie schwanger. Und zu ihrer entsetzlichen eigenen Scham kam die Gewissheit, sie sei eine Sünderin, die ganz gewiss in die Hölle kommen würde. Als sich die Schwangerschaft nicht mehr verbergen ließ, wurde sie vor ein Scharia-Gericht gestellt und zu 100 Peitschenhieben und 2 Jahre Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde brutal durchgeführt und sie verlor ihr Kind und dann kam die Gefangenschaft. Dort im Gefängnis erkrankte sie an Malaria, bekam im Krankenhaus aber Besuch von einem ausländischen Christen und der schaffte es, ihr ein Paket ins Gefängnis zu schicken und dort packte er neben anderem auch eine Bibel ein. Dea war zunächst wütend. Wenn jemand sie entdeckte, diese Bibel, würde sie noch stärker bestraft werden. Dea wollte sie in einem unbeobachteten Moment vernichten. Aber auf einmal wurde ihr klar, dass sie eine Rarität in Händen hielt. Ein verbotenes Buch, das kaum einer in ihrem Land jemals zu Gesicht bekommen hatte. Und da siegte die Neugierde über die Angst. Sie beschloss, dass die Bibel wenigstens zu lesen, bevor sie sie vernichtete. Sie würde ja sowieso in die Hölle kommen, da kam es auf eine Sünde mehr oder weniger nicht mehr an. Willkürlich schlug sie eine Seite auf und begann zu lesen. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Psalm 139, Vers 16. Dass es einen Gott geben sollte, der ihr Leben lang sie liebevoll im Blick gehabt hatte und auch jetzt bei ihr war, das berührte Dea tief. Und von nun an las sie jeden Tag in der Bibel. Und sie selber sagte, ich las Dinge, von denen ich vorher nichts gehört hatte, über einen Gott, der liebevoll ist und vergibt. Alles, was ich las, war neu für mich. Es gab niemanden, der mir etwas hätte erklären können, aber der Heilige Geist war da und ich verstand, dass Jesus mein Retter war. Und nun erkannte der, dass ich erfüllen konnte, was von Kindheit an ihr tiefster Wunsch gewesen war. Es war möglich, Gott zu gefallen durch Jesus. Ich hatte Jesus kennengelernt, seine Liebe und Freude und seinen Frieden. Ich brannte darauf, es weiter zu sagen. Wir singen miteinander, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Spielst du? Ja, so ging es auch den jungen Christen in Thessalonich. Das Aufnehmen des Wortes hat Folgen. Wie könnte es anders sein? Gegen das bloße Hören des Wortes hat der Gegenspieler Gottes, Satan, nichts einzuwenden. wo aber Menschen sich aufmachen, Gottes Wort anzunehmen, sodass es Frucht bringen kann, da mobilisiert er alle verfügbaren Kräfte. Und so schrieb Paulus: Ihr habt das Wort aufgenommen unter viel Bedrängnis, aber mit der Freude des Heiligen Geistes. Die Echtheit des Annehmens wurde sofort auf eine ernste Probe gestellt. Es kostete etwas, diese Botschaft anzunehmen. Aber in diesem harten Leiden, da sank die Freude am Wort nicht rasch zusammen. Das Wort wurde nicht einfach weggeworfen. Die Liebe zu Christus und den Brüdern siegte, auch über alle Trübsal und Anfechtung. Wie ein starker, fester Ring, so hielt die kleine Gemeinde zusammen. Und diese Art von Bekehrung und Umwendung bedeutet in einer polytheistischen Umwelt den unumgänglichen Bruch in allen Bereichen: Staat, Religion, Wirtschaft, Arbeitswelt, soziale Beziehungen, Vergnügungen. Die Götterwelt des Heidentums war untrennbar mit allem verwoben. Hier einen Platz für den Gott der Christen zu finden, wäre undenkbar gewesen. Und daher muss Bekehrung beides beinhalten: eine radikale Abkehr von dem, was bisher war, und eine uneingeschränkte Hinkehr zu dem lebendigen Gott. Sie hatten das Wort des Evangeliums angenommen und es hatte in ihnen eine große, nie gekannte Freude ausgelöst. Es war zu einer totalen Wendung in ihrem Leben gekommen und das war sichtbar geworden. Das hatte die Gemüter erregt. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, fort von den Götzen. Die Reihenfolge ist bemerkenswert. Hinwendung. Sie wandten sich um. Hinkehr zu dem lebendigen Gott, das kam als erstes. Und ist nur möglich, wenn man sich abkehrt, abwendet von allem Bisherigen. Dass ein Mensch Gottes den Lebendigen und Wahren finden darf, das ist das Große, das Entscheidende, was sein Leben radikal erneuert. Ja, es ist Heimkehr zu Gott. Darauf kommt es an. Sie kennen dieses Bild von Rembrandt? Nicht das rettet den verlorenen Sohn, dass er den Schweinen den Rücken zuwendet. Ihn rettet nur die Heimkehr zum Vater. Und das ist dann natürlich auch Absage an alles, was zu den Schweinen führt. Dieser Losriss gelingt als echter Lebensvorgang erst, wo mir die Herrlichkeit des wahren Gottes aufgegangen ist. Eine solche Bekehrung, ein solches Nachhausekommen schenkt jene Freude des Heiligen Geistes, die unter viel Drangsal das Leben unverlierbar erhält. Echte Bekehrung erlöst, löst gerade vom Ich, diesem besonderen Götzen und Idol von uns allen. Bekehrt zu Gott, bekehrt, um zu dienen. Sklavenstand, der von der Leibeigenschaft abgeleitet und völlige Dienstzugehörigkeit meint. Leib, Seele, Zeit, Besitz, Kraft und Gaben, alles rückhaltlos einem anderen zur Verfügung stellen. Das war für die Griechen und die Römer ein Reizwort. Keiner wollte Sklave sein. Für den Griechen war jede Form des Sklavendienstes Gegenstand der Verachtung. Und nun wagt es so ein Apostel Paulus zu sagen: Ich bin Sklave Jesu Christi. Ich bin es. Und er benutzte es als einen Ehrentitel. Nichts von Verachtung, sondern ihm war klar, jetzt kann ich dem lebendigen Gott dienen. Ich bin befreit von dem, was vorher mein Leben so geknechtet hat. Und so gibt es ein Entweder-Oder. Und darum gehört zum Urchristentum eigentlich das Dienen als zweiter Grundzug der Christen dazu. Dienen. Ich will dem lebendigen Gott dienen und ich will den Menschen dienen. Paulus kann nur immer wieder danken und immer wieder im Gebet für die Thessaloniker einstehen. Und dann schreibt er den dritten Grund: Sie wurden so ein Vorbild allen Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Ein Vorbild, ein Typos. Ein Typos hat formgebenden Charakter, hat Prägekraft. Überall, wo die Missionare hinkamen, ob in Philippi, Beröa, Athen, Korinth, stieß die Predigt von Jesus in der Regel auf Widerstand. Aber die Thessalonicher haben trotz diesem Widerstand, trotz aller Feindschaft, das Evangelium mit Freuden aufgenommen. Und so wurden sie ein Vorbild für alle, für diese beiden römischen Provinzen. Und Chrysostomos schrieb einmal: Wie ein Posaunenhall erklang von dort das Wort des Herrn in die ganze Umgebung. Natürlich, Thessaloniki war eine besondere Stadt, spezielle Lage. Händler und Reisende kamen dahin. Christen waren zu anderen Orten unterwegs und überall brachten sie das Wort des Herrn mit. Wie ein Eilbote ist ihr Glaube an Gott ausgegangen, hat sich sogar über die beiden Provinzen hinaus verbreitet, so sagt es Eberhard Hahn. Die Gemeinde in Thessaloniki war wirklich eine Stadt auf dem Berge, die nicht verborgen bleiben konnte. Und diese Gemeinde hinterfragt uns heute: Kenne ich Bedrängnis um Christi willen? Kostet es mich etwas, zu Christus zu gehören? Habe ich schon etwas auf mich genommen für Christus? Ja, wie oft scheuen wir das belächelt werden? Wie oft scheuen wir, wenn wir merken, die anderen, die sprechen über uns? Aber wie viel mehr kostet das Evangelium in der dritten Welt? Es hat über die Jahrhunderte vielen tausend Christen das Leben gekostet. Verfolgung geschieht heute weltweit. Und auch der erlebte es. Als sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, erzählte sie ihren Eltern von Jesus. Und da hält man natürlich die Luft an und denkt: Der, wie kannst du nur? Sie erzählte ihnen vom ewigen Leben, von Vergebung, all das, was sie in der Bibel gelesen hatte. Die Reaktion der Eltern: Sie verstießen sie. Sie wurde neu inhaftiert, sie galt als Verräterin, sie wurde noch schlimmer behandelt als beim ersten Mal und nach ihrer Entlassung musste sie fliehen in eins der umliegenden Länder. Trotz allem blickt der nicht verbittert zurück. Sie hat eine große Liebe für ihre Landsleute. Sie dient ihnen dort, wo sie heute lebt. Denn viele reisen in die umliegenden Staaten, weil sie medizinische Hilfe benötigen. Denen, die nicht genug Geld für eine Unterkunft haben, öffnet sie ihr Haus und Herz. Und sie sagt, ich koche für sie. Ich gebe ihnen umsonst zu essen. Ich säubere und verbinde auch ihre Wunden. Ich behandle sie wie meine eigene Familie. Jesus hat mich berufen, den Menschen zu dienen, so wie ich früher, die durch schwere Zeiten gehen und leiden. Und tatsächlich haben sie schon einige ihrer Landsleute für Jesus geöffnet. Aber es gibt auch die anderen, die ihren christlichen Glauben nicht akzeptieren. Sie essen, was sie kocht, aber weigern sich, mit ihr an einem Tisch zu sitzen. Da sagt sie, da trocknet meine Liebe dann für einen Moment aus. Aber ich lasse mich von Jesu Liebe immer wieder neu füllen. Meine eigene Liebe könnte sowieso nicht genug sein, aber Jesu Liebe ist es. Kennen Sie Situationen in Ihrem Alltag, wo Ihre Liebe zum anderen austrocknet? Hoffentlich auch nur für einen Moment, nicht für immer. Jesus will meinen Liebestank füllen. Und so konnte Paulus den Thessalonichern schreiben, ihr seid Kinder des Lichtes, Kinder des Tages. Licht, nicht mehr Finsternis. Mit euch ist etwas geschehen. Wenn ich zu Christus gehöre, wenn mein Leben zu ihm gehört, dann bin ich entzündet worden in seinem Licht. Licht leuchtet, fällt auf, kann nicht verborgen bleiben. Die Menschen um mich herum sehen etwas, weil ich in dem Kraftbereich des Vaters und des Sohnes lebe. Das sah man den Thessalonichern an. Das sah man der an oder sieht es hier an. Sieht man es auch uns an? Wir singen miteinander aus dem grünen Liederbuch Herr 428, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, und das wünschen wir uns so sehr, dass dein Geist unsere Herzen in Brand setzt, dass dein Gnadenstrom fließt in unsere Familien, in unsere Gemeinden, in unser Land und weltweit. Sende du dein Wort, lass dein Licht strahlen, mach uns zu Menschen, die etwas weitergeben können von dir, die dich erfahren haben und die nun dieses Licht, diese Liebe weitergeben wollen. Wir danken dir, dass du mit uns in diese kommende Woche gehst. Und dass wir dich erfahren dürfen, dass wir in der Kraft deiner Liebe leben dürfen. Amen. Und Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Ja, so wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Nächsten Sonntag wird Schwester Heidemarie Führer die Bibelstunde halten. Und alle Geburtstagskinder dieses Monats August dürfen sich bei Schwester Ida melden. Die bekommen noch eine Kleinigkeit. Und jetzt ein gutes Nachhausekommen. Gehen Sie unter dem Segen Gottes.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.